Literatur im Betrieb mit Erika Tomalla und Mladen Gladic.
Herzlich willkommen bei Literatur im Betrieb. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Büchern und vor allem damit, was sie möglich macht.
Ich bin Erika Tomalla, Professorin für Buchwissenschaft an der LMU in München.
Und ich bin Mladen Gladic, ich bin Journalist und arbeite bei der Welt.
Heute beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis von Literaturbetrieb und Politik. Dafür gibt es aktuell gute Gründe. Keine andere politische Strömung nimmt die Literatur gegenwärtig so ernst wie die neue Rechte. Das schreibt der Literaturwissenschaftler Thorsten Hoffmann. Literaturpolitik sei kein Nebenschauplatz der eigentlichen politischen Arbeit, sondern gegenwärtig das zentrale Interventionsgebiet des neurechten Thinktanks. Neben Büchern, die neurechte Verlage verlegen, haben sich literaturkritische Blogs, Podcasts und Videoformate etabliert, daneben auch Lesekreise und Akademien. Neuerdings gab es sogar eine rechte Buchmesse. Aber wie neu ist diese neurechte Literaturpolitik eigentlich?
Was unterscheidet sie eigentlich davon, was man lange unter literarischem Engagement verstand? Gibt es in der Gegenwart einen Kampf um politische Deutung, auch im Medium der Literatur? Lässt sich im gegenwärtigen Literaturbetrieb und der Gegenwartsliteratur ein konservativer oder gar rechter Vibe-Shift beobachten?
Darüber möchten wir heute mit zwei Gästen diskutieren, die sich mit diesen Fragen bestens auskennen. Steffen Martus, der Literaturwissenschaftler an der HU in Berlin ist, und Christina Matiescu, die in München an der LMU arbeitet. Zuerst beginnen wir aber wie immer mit einem Blick zurück.
Der Blick zurück.
Als Jean-Paul Sartre 1947 in einem berühmten Text danach fragte, was das eigentlich sei, die Literatur, teilte er die Schriftsteller in zwei Typen ein. Solche, die wissen, dass sie politisch schreiben, und solche, die das leugnen. Wer von sich behaupte, unpolitisch zu sein, mache sich selbst etwas vor. Und wer anfange zu schreiben, so Sartre, sei wohl oder übel engagiert. Sartre weist damit eine Forderung zurück, die für die moderne Literatur seit dem 18. Jahrhundert immer wieder in Anspruch genommen wurde, dass sie autonom sei, also von äußeren Zwängen wirtschaftlicher, politischer oder auch religiöser Art unabhängig.
Sartre ist ja für sein Konzept der engagierten Literatur oft kritisiert worden, manche haben ihn sogar ein bisschen verlacht. Heute wirkt die Grundfrage, wie politisch Literatur eigentlich ist, aber ziemlich aktuell. Das Feld scheint sich aber verschoben zu haben. Sartre hat sich Engagement vor allem links, vielleicht auch liberal, vorgestellt. Heute scheinen es ganz unterschiedliche Lager zu sein, die die Literatur zu politisieren versuchen.
Wir freuen uns jetzt sehr, dass wir einen Gast hier haben, der sich mit diesen Verschiebungen des politisch-literarischen Koordinatensystems in einem sehr umfangreichen Buch auseinandergesetzt hat, das gerade eben erschienen ist. Es heißt Erzählte Welt, eine Literaturgeschichte der Gegenwart. Herzlich willkommen, Steffen Martus.
Hallo, einen schönen guten Tag.
In Erzählte Welt geht es ja um die Frage, wie Literatur dazu beiträgt, die Gegenwart zu erzählen. Es ist dezidiert keine Geschichte der Gegenwartsliteratur, sondern eine Literaturgeschichte der Gegenwart. Darauf legst du sehr viel Wert. Und es zeigt sich immer wieder, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Gegenwart zu erzählen, die auch miteinander konkurrieren. Heroische und unheroische Erzählmuster, populistische Erzählungen, ironische und pathetische Erzählweisen, Erzählweisen, die für sich in Anspruch nehmen, für ein ganzes Kollektiv, das Volk zum Beispiel, zu sprechen. Und uns würde interessieren, inwiefern sich die politische Gegenwart auch in ihren Spaltungen und Polarisierungen eigentlich als ein Kampf um Erzählungen beschreiben lässt.
Zunächst mal würde ich sagen, dass das Buch, das ich da geschrieben habe, durch und durch ein politisches Buch ist, und zwar gerade im Blick auf das, was du angesprochen hast, die Pluralisierung von Erzählformen und die Frage, was diese Erzählformen eigentlich mit uns machen und welche politischen Implikationen sie haben. In einer gewissen Art und Weise würde ich das Buch beschreiben als eine Art Einübung in den Plural und als den Versuch, konsequent sowas wie Singulare und Kollektivsingulare zu vermeiden, also auch diesen ominösen Kollektivsingular, die Gegenwartsliteratur in Frage zu stellen. eine Pluralisierung, die vor allen Dingen die Erzählform betrifft. Ganz am Anfang des Buches versuche ich, so in so zwei großen Schneisen mal so einen Durchzieher zu machen. Einmal im Blick auf Literatur der 1990er Jahre, die sich mit dem Datum 1945 und allem, was damit verbunden ist, auseinandersetzt. Und zum anderen mit Literatur, die sich auf das Datum 1989 bezieht. Und zu zeigen, von diesen Konstellation wird in einer maximal unterschiedlichen Art und Weise erzählt. Der erste Durchzieher geht von Elfriede Jelinek bis zum Lanzer, also bis zum Heftroman. Der zweite geht von Reinhard Jirgel bis zur Mutterliebe, einem weiteren Heftroman. Und ich versuche, dieses ganze Spektrum immer wieder aufzuzeigen und mache idealtypisch so zwei Pole fest. Den einen habe ich heroisches Erzählen genannt, den anderen postheroisches Erzählen. Und unter heroischem Erzählen verstehe ich ein Erzählen, das sich sehr stark auf einzelne Personen konzentriert, das sich für Charaktere interessiert, für psychologische Entwicklung interessiert. Ein Erzählen, das sehr stark danach fragt, wie es um die Handlungsmächtigkeit von einzelnen Figuren steht. Und es ist häufig auch ein Erzählen, das sozusagen von Anfang bis zum Ende durcherzählt ist und sich um sowas wie Ursache-Folge-Verhältnisse kümmert. Die andere Art des Erzählens, postheroisches Erzählen, ist eher ein Erzählen, das sich in Konstellationen bewegt, in Spiegelbeziehungen, in Reflexionsbeziehungen und wo die einzelnen Personen gleichsam einkassiert werden in eine solche literarische Struktur. Und was mich daran interessiert, ist, dass natürlich je nachdem, wie man erzählt, die Welt vollkommen anders aussieht und dass die politischen Implikationen dieses Erzählens sehr unterschiedlich sind oder anders formuliert, dass man an dem Erzählen selbst bestimmte politische Modelle ablesen kann. Das eine politische Modell, und das ist, glaube ich, für unsere Gegenwart sehr, sehr wichtig, ist eines, das heroisch funktioniert. Also eine Idee, man müsste Politik mit starker Hand betreiben, man müsste starke Entscheidungen treffen. Es müsste vielleicht auch eine Person geben, die diese Entscheidung dann maßgeblich durchsetzt. Und eine andere Form des Postheroischen, wo es eher darum geht, dass man versteht, dass unsere ganzen Handlungen in Handlungsgefüge, Infrastrukturen, globale Verstrickungen eingebettet sind. Und das heißt, selbst dann, wenn man nicht explizit politisch wird und nicht explizit Politisches thematisiert, hat die Art und Weise, wie man erzählt, Implikationen, bevorzugt das eine oder andere Modell. Und mir scheint es so zu sein, dass viele Diskussionen, die zurzeit geführt werden, Diskussionen sind, die sich gar nicht um Fakten primär drehen, sondern wo die Konflikte aus diesen unterschiedlichen Erzählmustern heraus resultieren.
Also würdest du dich in gewisser Weise auch Sartre anschließen? Man ist automatisch eigentlich politisch in seinem Schreiben, ob man will oder nicht, auf die eine oder die andere Art. Oder aber, das wäre die andere Frage, man wird automatisch politisch gelesen, weil das ist ja auch ein Punkt, den du machst in dem Buch. Es gibt ein ganz interessantes Zitat von Iris Radisch, auf das du dich beziehst. Da geht es um eine Debatte, die um Christian Kracht geführt wurde, wo sie sagt, Figurenrede, Ironie, Maskenspiel und die Freiheit der Kunst machen einen Roman und seinen Verfasser nicht per se unangreifbar. Sie sind kein ästhetischer Schutzwall, hinter den kein Kritiker mehr einen Blick werfen darf, ohne Angst vor Beschwerden bei seinen Vorgesetzten haben zu müssen. Und du stellst dann im Anschluss an dieses Zitat die Frage, stimmt das, was bedeutet eigentlich dieses nicht mehr und seit wann gilt das eigentlich? Also das wäre vielleicht auch noch eine Frage, also agiert man automatisch politisch oder gibt es tatsächlich so zwei starke Tendenzen und gibt es gleichzeitig die Tendenz, dass diese politischen Lesarten einfach ganz stark auch betrieben werden?
Ja, finde ich eine super interessante Frage. Ich würde wirklich sagen, dass das fallweise entschieden werden muss. Man kann gar keine großen Trends feststellen oder sobald man sie versucht festzustellen, muss man sich immer schon selbst ins Wort fallen. Ich finde halt den Rückblick in die, also mein Buch beginnt 1989 und man kann sich ja fragen, ist es sinnvoll, die Gegenwart mit einem Vorlauf von 30 Jahren zu erzählen? Ist das irgendwie wichtig? Ist das plausibel? Ist es überhaupt sinnvoll zu sagen, okay, Gegenwart hat sowas wie eine Geschichte? Und die 1990er Jahre scheinen mir jetzt im Blick auf das, was du angesprochen hast, deswegen so interessant zu sein, weil man da ein paar Veränderungen im Blick auf das Verhältnis von Literatur und Politik feststellen kann, die, glaube ich, bis heute sehr wichtig sind. Es gibt zum Beispiel dieses Phänomen der, wenn man so will, überraschenden Politisierung. Eine der großen Debatten der 1990er Jahre drehte sich um Boto Strauß' anschwellenden Boxgesang. Und ich glaube, niemand hat Anfang der 1990er Jahre damit gerechnet, dass dieser Autor auf einmal in dieser Art und Weise, in so einer krassen, deutlichen Art und Weise scheinbar zumindest politische Stellung bezieht. Und diese überraschenden Politisierungen haben wir eben auch in den letzten Jahren. Ein tolles Beispiel wäre Moritz von Uslar, Deutschboden 2010. Ein Buch, das dezidiert nicht politisch sein will, in der popliterarischen Tradition. Und dann schreibt er 10 Jahre später Deutschboden 2, also wieder Deutschboden, und sagt, man kann diese Position eigentlich nicht mehr durchhalten. Und dass sich ein Autor wie Moritz von Uslar politisiert, damit hätte man in den 2010er Jahren anfangs einfach nicht gerechnet. Also Form der überraschenden Politisierung. Es gibt sowas wie unsichere Politisierung. Die Frage, wohin gehört eigentlich jemand? Die Paulskirchenrede von Martin Walser, jemand, der aus dem linken Spektrum kommt, in der linken Vergangenheit und auf einmal als jemand dasteht, der scheinbar den Holocaust aus dem deutschen Geschichtsbewusstsein wegradieren will. Wohin gehört diese Position eigentlich? Vergleichbarer Fall wäre Julie C. Auch da, 2010, vertritt sie bestimmte Positionen im Blick auf den Datenschutz, wo das vollkommen klar ist, das ist im Prinzip linksliberal gemeint. Also das, was sie anfangs angesprochen hat, Politisierung von Literatur heißt eigentlich, sich irgendwie links zu bewegen. 10 Jahre später, während der Corona-Phase, vertritt sie exakt die gleichen Positionen. Und auf einmal sagt man im Moment, wohin gehört denn Julie C.? Ist das einfach eine seltsame AfD-Nähe? Ist sie eine Corona-Leugnerin geworden? Wohin gehört die eigentlich? Also diese unsichere oder Verunsicherung des politischen Standpunkts. Auch da gibt es, glaube ich, interessante Parallelen. Und der letzte Punkt ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Sowas wie ungewollte, ungemochte Politisierung. Also wenn man sich jemanden wie Handke anschaut, es ist ja irgendwie, dass es vielen Leuten fast schon leid getan hat, dass der in den 1990er Jahren mit diesen Serben in Stellungnahmen sein so ein politisches Image in einer gewissen Art und Weise so beschädigt hat. Und da wäre, glaube ich, ein super interessanter Parallelfall Tellkamp, wo man eben 2008 mit dem Turm auch dachte, okay, das ist irgendwie so der große Thomas-Mann-Nachfolger, der großbürgerliche Schriftsteller. Die ganzen Verdächtigungen, die es zuvor gegen Tellkamp schon gegeben hat, waren mit dem Buch erstmal vom Tisch. Das Feuilleton war unglaublich glücklich, wieder einen großen Autor zu haben. Und dann schreibt er eben ab 2015, 16, 17 diese sehr harten, sehr krassen Artikel mit diesen Pegida-Tonfall gewissermaßen. Und irgendwie war das Feuilleton, glaube ich, auch wahnsinnig traurig, hier einen Autor an eine problematische Form von Politik verloren zu haben. Also solche Formen des ungewollten Politisierens, des überraschenden Politisierens, des unsicheren Politisierens, also das hat einen längeren Vorlauf und da kann man sich, glaube ich, viel dran klar machen, wie sich grundlegende Strukturen verändert haben.
Bei Uwe Tellkamp beobachtest du ja eine Präferenz der Raummetaphern. Und du schließt das auch relativ direkt an diesen politisierenden Tellkamp und eigentlich auch an die Raumfragen, die die AfD aufwirft. Gibt es deiner Meinung nach eine Poetik, ein Erzählen, das man explizit als konservativ oder gar rechts beschreiben könnte?
Ich glaube nicht wirklich, dass es sowas gibt. Also das Spektrum der Autoren, wenn wir jetzt auch wirklich mal in dieses neurechte Spektrum reingehen, die sich dezidiert als literarisch schreibend auffasst und sich dieser Richtung zuordnet, würde man sagen, ja, das ist, glaube ich, nicht maßgeblich für das, was Gegenwartsliteratur irgendwie bedeutet. Also man wird sich nicht wünschen wollen, dass Volker Mohr der Maßstab für Gegenwartsliteratur ist. Aber interessant ist, dass die Autorinnen und Autoren, die in den 2010er Jahren als Verdachtsfälle für sowas wie einen neuen literarischen Konservatismus verbucht wurden und dann auch gegebenenfalls unter Rechtsverdacht gestellt wurden, alles sehr, sehr formbewusste Autorinnen und Autoren waren. Also da ist das Martin Mosebach, das ist jemand auch wie Monika Marbon, selbst jemand wie Uwe Tellkamp, Simon Strauß, Christian Kracht, alles Leute, für die Form eine enorm große Bedeutung hat. Und das Interessante ist dann die Frage, wie im Laufe der Diskussionen, die über diese Autoren und Autorinnen geführt wurden, inwiefern sagen, dieser Formwille, dieses Formbewusstsein, dieses formal ausgestellte Ausdrucksverlangen berücksichtigt wurde oder nicht. Also Monika Marbon zum Beispiel war eine Autorin, die ja auch immer wieder sagt, also das, was Tellkamp erklärt, ist eigentlich relativ unproblematisch, das meinen sowieso alle, ich sowieso. Und das Feuilleton hat sie dafür nicht sehr gut behandelt, kann man, glaube ich, sagen. Aber wenn es um ihre literarische Texte geht, wurde im Prinzip immer die Autorin vor der politisierenden Autorin in Schutz genommen. Bei Tellkamp war das dann nicht der Fall. Mosebach ist ähnlich, der würde von dem Verdacht freigesprochen. Simon Strauß auch, Christian Kracht auch, das wurde, hast du ja vorhin erwähnt. Also diese Frage sozusagen, warum sind es gerade diese formbewussten Autoren? Und wie wird in den Diskussionen um die Frage, sind die politisiert, in welche Richtung sind die politisiert, wie wird da mit dem Formalen umgegangen, scheint mir ein sehr interessanter Aspekt zu sein.
Also ich hatte auch den Eindruck, dass die Frage, eigentlich weniger ist, also gibt es eine rechte versus eine linke Poetik als so ein bestimmtes Spektrum innerhalb des politischen Erzählens. Du hast es ja eingangs auch gesagt. Und da spielt ja, so wie ich es verstanden habe, eher eine Rolle, wie viel Offenheit, auch Deutungsoffenheit, mutet man einer Leserschaft eigentlich zu, lässt auch zu. Oder, das ist ja das Beispiel Juli C., da zeigst du ja, dass es auch eine gewisse Form der Lesererpressung gibt, eigentlich indem so eine Art Schließung erzwungen wird und es eben diese Offenheit nicht mehr gibt. Also das wäre dann wahrscheinlich auch sowas wie, was so eben in der Vergangenheit immer so kritisch oder negativ als Tendenzliteratur bezeichnet wurde. Also die Literatur, die eigentlich keine Wahl mehr lässt oder keine Option mehr, wie sie gelesen werden will, sondern die eigentlich sagt, so will ich gelesen werden, so muss ich gelesen werden. Könnte man das sagen?
Ja, also bei Juli C. ist es, glaube ich, wirklich sehr interessant, dass sie enorm, also offen selbstreflexiv mit diesen Fragen umgeht. Es gibt in ihrer Poetikvorlesung ganz lange Passagen, in denen sie sich damit auseinandersetzt, was ist eigentlich literarischer Kitsch, und sagt, manchmal ist literarischer Kitsch notwendig. Und aus ihrer Perspektive ist es dann der Fall, wenn man mit dem, wie sie sagt, Stammtisch konkurrieren will. Da muss es irgendwie klar zugehen. Dann ist auch sowas wie, wenn man so will, emotionale Lesererpressung wie in über Menschen vollkommen in Ordnung. Aber sie behauptet von sich auch, wenn sie dezidiert literarisch schreibt, würde sie anders arbeiten. Nicht? Das wäre eine ins Freie arbeitende Einbildungskraft. Und der Unterschied zwischen Raum und Zeit sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist ein Erzählen, das sich sehr viel Zeit nimmt. Unter Leuten ist nicht umsonst auch ein langes Buch. Es ist ein girlandenhaftes Buch. Es ist ein labyrinthisches Buch geworden. Ganz anders als über Menschen. Das Interessante ist, glaube ich, bei Juli C., dass sie poetologisch sehr reflektiert mit diesen Optionen umgeht und sich zumindest von sich behauptet, sie wird die auch so einsetzen. Bei Juli C. finde ich darüber hinaus wahnsinnig interessant dieses Phänomen der politisch engagierten Bestseller-Autorin. Also die Frage, wie verhält sich eigentlich so etwas wie Marktkonformität zu politischem Bewusstsein und zu einem doch irgendwie auch systemkritisch eingestellten politischen Bewusstsein? Also was ist das für ein Phänomen? Wie verhält sich diese Form von politischer Literatur zu so etwas wie dem sogenannten postmigrantischen Erzählen? Postmigrantisches Erzählen, was wiederum konkurriert um Aufmerksamkeit mit den Klassismuskritikern, den literarischen. Da gibt es ja sehr interessante Debatten darum, was ist sozusagen sexier? Ist es Race, Gender oder ist es dann doch die Klasse? Wie sieht es damit eigentlich aus? Dann gibt es wiederum Autorinnen und Autoren oder AutorInnen in dem Fall, vielleicht sogar besser gesagt, die sich mit intersektionalen Machtmustern, mit Identitätspolitik auseinandersetzen, mit Roussanial, Kim de l'Horizon. Ja. Und dann gibt es eine wahnsinnig interessante Gruppe von jüngeren, neueren AutorInnen, die wirklich nochmal Literatur nach 1989 dergestalt betreiben, dass sie auch mit dem generationellen Abstand fragen, was hat eigentlich der Mauerfall, die Wiedervereinigung, die Wende, Nachwendezeit mit uns gemacht? Lukas Rietschel, Anne Raabe, das wären diese Autoren. Also auch da hat man ein sehr breites Spektrum der Formen von Politisierung, und zwar von Leuten, denen man, glaube ich, nicht Unrecht tut, wenn man sagt, sie haben ein dezidiertes politisches Interesse.
Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen von diesen Grenzfällen, die ja total interessant sind, deswegen auch, weil sich eben so erhitzte Debatten um sie gesponnen haben, zu den neu rechten Akteuren im engeren Sinn, die wir ja auch in der Anmoderation angesprochen haben. Interessant ist ja, das zeigst du auch noch mal bei Monika Maron, dass diese Grenzfälle ja oft auch dann richtig problematisch werden aus der Sicht des Feuilletons oder sagen der etablierten Literaturkritik, wenn sie Kontakt haben zu Institutionen und Akteuren, die eindeutig sich im rechten Spektrum und auch im rechtsextremen Spektrum verorten und positionieren. Insbesondere der Antaios Verlag, der von Götz Kubitschek geführt wird. Und im Fall von Monika Maron war es jetzt auch das Buchhaus Loschwitz in Dresden, das von Susanne Dagen geführt wird, die jetzt auch die rechte Buchmesse organisiert hat. Also wie arbeitet oder vielleicht auch im Vergleich jetzt zu diesen eher Grenzfällen, wie geht dieses Spektrum, dieses dezidiert neurechte literarische Spektrum strategisch vor?
Das finde ich eine total gute Perspektivierung im Blick auf die Frage, also was ist an dieser Kulturpolitik, Literaturpolitik von neurechter Seite aus eigentlich neu? Und ich würde sagen, das wirklich Interessante daran ist, dass die Personen, die in diesem Milieu arbeiten und das auch gezielt tun, gezielt an der, wenn man so will, Vermehrung von Begegnungsmöglichkeiten arbeiten. Ja? Das heißt, die haben nicht nur einen Verlag, sondern die haben natürlich auch einen Social-Media-Kanal oder Kanäle, muss man sagen. Die sind bei öffentlichen Veranstaltungen unterschiedlichster Art zugegen. Die haben, wenn man jetzt dann über den Antares Verlag und dessen Kontext bei Götz Kubitschek redet, haben zumindest bis vor kurzem ein Institut für Staatspolitik gemacht. Das heißt, machen politische Kurse. Und das heißt, sozusagen in irgendeiner Art und Weise auf diese Personen zu treffen oder auf diese Institutionen zu treffen oder auf diese Angebote zu treffen und vielleicht nicht immer gleich zu wissen, wohin führt das eigentlich? Ja? Und sich dann sozusagen in Begegnungen verwickeln zu lassen, die aus der Perspektive von Personen, die wissen, wie diese Vernetzungen aussehen, sind. Das ist, glaube ich, interessant. Das ist eben auch bei dem Fall Monika Maren so interessant, nicht? Also, die dann ein Buch dann in dem Dagen-Kontext publiziert in einer Reihe, in dieser Exilreihe, dann selber später sagt, ja, das war eigentlich keine so tolle Idee, aber dann das, ja, vielleicht ist doch nicht so problematisch, die nicht wirklich dazugehört, aber hier eine Kontaktmöglichkeit genutzt hat, die ihr offenbar erstmal unproblematisch erschien. Ja? Und diese gezielte sozusagen Ausarbeitung von so etwas wie kulturpolitischen Infrastrukturen, und das heißt ja nichts anderes, als dass man Begegnungsmöglichkeiten vermehrt, das scheint mir wirklich sehr interessant zu sein.
Kann man denn, ihr habt euch beide mit Produkten, mit Büchern aus diesen Verlagen beschäftigt, kann man wirklich auf der literarischen Seite sagen, dass da so große Unterschiede sind zwischen, sagen wir, Telkamp, sagen wir, Maron, die beide immer noch bei bürgerlichen Mainstream-Verlagen publizieren und dort auch nicht irgendwelche Probleme gekriegt haben. Ich meine, Monika Maron ist vom Fischer Verlag vor die Tür gesetzt worden, ist zu einem anderen, sehr renommierten Verlag, zu Hoffmann Campe gewechselt. Kann man sagen, dass sich die Bücher aus diesem nicht-Mainstream-rechten Bereich grundsätzlich unterscheiden von dem, was Maron oder Telkamp machen?
Ja, ich glaube, das kann man auch gar nicht so pauschal beantworten, weil das neue rechte Verlagsspektrum ist sehr groß und sehr breit. Es gibt sehr unterschiedliche Verlagstypen. Und selbst wenn man jetzt bei einem Verlag wie Antaios bleibt oder der damit eng assoziierte Jung Europa Verlag, dann sieht man allein schon da, dass das Verlagsprogramm extrem ausdifferenziert ist und die machen ja sehr Unterschiedliches, sowohl Neuauflagen klassischer Literatur als auch Übersetzungen, als auch Kinder- und Jugendbücher und eben auch eigene Gegenwartsliteratur, wobei das in meiner Wahrnehmung immer noch so auch die größte Leerstelle ist. Also die ringen eigentlich sehr damit, eigene Autoren zu gewinnen. Glaube ich, kann man jetzt hier auch in der männlichen Form lassen. Also ich glaube, weibliche Autorinnen gibt es eigentlich nicht, soweit ich das sehe, jetzt außerhalb der Jugend- oder Kinderliteratur im rechten Spektrum. Und bei dieser Gegenwartsliteratur im engeren Sinn würde ich schon sagen, dass die sich sehr eindeutig positioniert. Also das, was ich davon kenne, ist jetzt nicht in der Weise deutungsoffen, dass man sagen kann, oh, wo steht der Protagonist eigentlich? Obwohl sie das eigentlich immer selbst auch gut finden und propagieren als ein literarisches Ideal. Ich glaube, in der Umsetzung passiert es dann nicht so. Da wird schon sehr, sehr deutlich gemacht, ja, dass es um bestimmtes Ideal der ethnischen Reinheit geht, um das Nazis ganz liebe Menschen sind, mit denen man gut trinken kann und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass es auch Strategien gibt, sich bestimmte Verfahren der Ironisierung, die vielleicht eben aus dem popkulturellen Kontext kommen, anzueignen. Aber ich habe den Eindruck, das wird dann immer eigentlich nicht so durchgezogen, sondern es gibt dann letztlich doch immer sehr, sehr eindeutige Lesarten, die daraus hervorgehen. Ja.
Ich meine, das Interessante ist, glaube ich, dass die programmatische Ausrichtung dezidiert runtergefahren werden kann und dass es wenig Berührungsscheu gibt, wenn man sagt, okay, ist es ein Buch, Leif Rand zum Beispiel, das ist ja jemand, der sehr intensiv auch in dem Antaios-Kontext diskutiert wird, jemand, mit dem man, sagen wir mal, punkten kann und sagen kann, okay, wir interessieren uns für den, wir akzeptieren den in einer gewissen Art und Weise, ja, und schließen damit natürlich irgendwie zu Publika auf, die man von der Programmatik her, von der harten Programmatik her, nie für sich gewinnen könnte. Wenn man sich diesen Gesprächsband anschaut, an Tristesse Troite, der eben dezidiert an Tristesse Royale, also an das popliterarische Quintett anschließt, ist für mich wahnsinnig interessant, dass in dieser Gesprächsrunde die Leute ja in wenigen Dingen wirklich einig sind. Und trotzdem wird irgendwie unterstellt, es gibt sagen, jenseits dieser Meinungsvielfalt, ne, also will man anerkannt sein oder nicht anerkannt sein, glaubt man, dass man irgendwie schon Mainstream ist oder noch nicht Mainstream ist, sollen die Dinge irgendwie konserviert werden oder sollen sie verändert werden, dass unterhalb dieses großen Meinungsspektrums irgendwie so eine grundlegende Gemeinsamkeit herrscht. Und das ist vielleicht ein zweiter Aspekt, der diese Literatur jetzt auch ästhetisch, poetologisch auszeichnet, man könnte hier wirklich nochmal das alte Wort vom ästhetischen Fundamentalismus aufgreifen, nicht? Und diese Tiefenreflexion, das ist, glaube ich, etwas, was bei den anderen Formen von politisierender, politischer Literatur oder von Kandidaten für politische Literatur, diese Tiefenreflexion findet man in dieser Art und Weise dort, glaube ich, nicht.
Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Ein Befund, den du machst, du hast es auch nochmal gesagt gerade eben, ist eben, dass es so zu einer Verschiebung des politischen Kräfteverhältnisses kommt im Literaturbetrieb und auch zu der Bildung neuer Gegenöffentlichkeiten oder zumindest Öffentlichkeiten, die sich selbst als Gegenöffentlichkeiten gerieren und positionieren. Inwiefern hat denn die Erosion von etablierten Gatekeeper-Positionen das begünstigt?
Also zunächst mal würde ich sagen, dass wenn man das den Befund der Gegenöffentlichkeit akzeptiert, sich schon auf eine Seite geschlagen hat. Und im Prinzip ist die Diagnose dahinter ja, okay, es gibt sowas wie den Meinungskorridor, wir bräuchten sowas wie eine neue Öffentlichkeit oder es gäbe überhaupt die Öffentlichkeit, gegenüber der man sich dann als Opposition verhalten könnte. Das ist, glaube ich, der eine interessante Punkt. Der zweite interessante Punkt ist, das ist eine Systemkritik im Blick sozusagen auf ein im Prinzip sowieso schon veraltetes System, wenn man so will, etwas, was mit dem alten Kapitalismus zusammenhängt und so weiter. Unter Bedingungen des digitalen Kapitalismus sind die sogenannten Gegenöffentlichkeiten systemstabilisierend. Sie kommen bestimmten Leuten zugute, sie kommen den digitalen Plattformen zugute, sie sorgen für Traffic, für Datenverkehr und sie bereichern bestimmte Personen. Ja. Und diese Art wiederum der Systemkonformität von scheinbaren Gegenöffentlichkeiten unter der Bedingung eines digitalen Kapitalismus, das ist, glaube ich, das, worüber man eigentlich nachdenken müsste. Und dann ist es eben auch so, dass Reizvokabeln hier keine Reizvokabeln mehr sind, die irgendjemanden stören, sondern die bestimmten Leuten nochmal einfach zugutekommen. Ja? Und hier entstehen jetzt, wenn man so ganz schlicht mal wieder so kapitalismuskritisch sein wollte, Ungleichverhältnisse, auch finanzieller Art, die es menschheitsgeschichtlich in dieser Weise noch nicht gegeben hat. Und wie sagen, diese scheinbaren Gegenöffentlichkeit dazu beitragen, das ist sozusagen hintenrum der interessante Move. Und dann ist es auch klar natürlich, warum Elon Musk und Donald Trump irgendwie gut zusammenpassen.
Also das wäre jetzt auch nochmal ein Plädoyer dafür, eben nicht nur die Gegenwart aus der Perspektive der Literatur zu lesen, sondern auch mit Hilfe der Literatur oder in der Kenntnis literarischer Erzählverfahren auf die Gegenwart zu gucken und zu schauen, inwiefern sind eigentlich Narrative der Spaltung, der Polarisierung und so weiter selbst schon bestimmte Strategien, denen man vielleicht nicht unbedingt auf den Leim gehen sollte. All das lernt man in dem Buch Erzählte Welt von Steffen Martus, das gerade eben bei Rowohlt Berlin erschienen ist. Es lohnt sich sehr, das zu lesen und wir danken dir sehr, dass du heute hier warst.
Ja, vielen Dank für das Gesprächsangebot.
Ganz herzlichen Dank, lieber Steffen. Ich würde gerne anknüpfen an etwas, was Steffen Martus gerade gesagt hat. Und zwar, wenn man die Spaltung mitmacht, wenn man sie akzeptiert, ist man eigentlich schon auf der Seite derer, die sie ausnutzen wollen. Oder die Annahme einer Spaltung. Und jetzt gibt es in der neuen Rechten, das kann man beobachten, tatsächlich die Auffassung im Mainstream, im etablierten Literaturbetrieb, in der etablierten Politik darf man nicht mehr alles sagen. Bei uns aber auch. Das schließt ein bisschen daran an, dass die Verlage, die Autoren, die Akteure, über die wir gesprochen haben, wenig Berührungsängste zu aller möglichen Literatur haben. Leif Rand wurde genannt. Da werden stalinistische Klassiker gelesen und verlegt. Da wird Hans Magnus Enzensberger gefeiert für Gedichte aus den 60er Jahren. Und es stellt sich die Frage, wie wird da eigentlich gelesen in der sogenannten Neuen Rechten?
Ja, und dazu haben wir einen zweiten Gast eingeladen heute, Christina Matescu. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, arbeitet an der LMU in München, hat sich viel mit verdecktem Schreiben, mit esoterischer Kommunikation, unter anderem in der NS-Zeit beschäftigt und auch mit der Neuen Rechten und mit der Frage, wie dort gelesen wird. Herzlich willkommen, Christina.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
Christina, auch von mir herzlich willkommen. Du hast mit zwei Kolleginnen gerade einen Aufsatz in der Zeitschrift DVJS veröffentlicht. Dort argumentiert ihr, dass die neue Rechte Literatur nicht zuletzt deshalb gut für sich nutzen kann, weil viele literarische Texte relativ auslegungsoffen sind. Was für Texte sind das konkret, für die sich die neue Rechte interessiert? Gibt es da sowas wie einen Kanon? Und wie werden sie eigentlich gelesen?
Ja, das sind gleich relativ viele Fragen. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu sortieren. Also zunächst einmal muss man festhalten, dass die Beobachtung, die neue Rechte setzte ganz bewusst auf Formen der Mehrdeutigkeit und Mehrfachadressierung bei ihren Bemühungen, rechtsextremistisches Gedankengut zu verbreiten, eigentlich nicht von uns kommt, sondern das gehört eigentlich zu den frühen Einsichten der literaturwissenschaftlichen Beschäftigung mit den literaturpolitischen Strategien dieser Bewegung. Wobei man vielleicht noch erwähnen muss, dass die Literaturwissenschaft sozusagen dieses Forschungsfeld erst vor kurzem für sich entdeckt hat. Also anders als etwa in der Politikwissenschaft oder Soziologie ist eben das Forschungsinteresse relativ jung, setzt erst im Grunde so richtig in den 2020er Jahren ein. Man beobachtet eben, dass die neue Rechte auf eine politische Funktionalisierung der Literatur setzt. Das lässt sich womöglich so beschreiben. Also im Grunde arbeitet sie mit einem doppelten Spiel. Auf der einen Seite gebraucht sie Texte so, dass sich ganz unterschiedliche rechte oder rechtsaffine Gruppen darin wiederfinden können. Also quasi vom gemäßigten konservativen Unterstützer bis hin zu dem radikalen und sogar vielleicht gewaltbereiten Neonazi. Und auf der anderen Seite kann sie sich, darüber hattet ihr ja gerade schon so ein bisschen gesprochen, in der Ambivalenz und Interpretationsbedürftigkeit literarischer Texte vor potenzieller Kritik beispielsweise nicht rechter Beobachter schützen. Also gerade so im Sinne der Geste einer plausible deniability. Und das sind im Grunde Mechanismen, die wir kennen, also auch aus dem Bereich der Politik. Also da firmieren sie unter dem Ausdruck Dog Whistling. Was die Frage nach so etwas wie einem rechten Kanon und entsprechenden Lektürestrategien betrifft, so muss man vielleicht sagen, dass das Spektrum der fiktionalen oder literarischen Texte, für die sich die neue Rechte interessiert, das wurde ja schon erwähnt, und auch die Texte, die sie in ihren Publikationsorganen diskutiert und empfiehlt, die sie verkauft, dass dieses Spektrum ziemlich breit und widersprüchlich ist. Also es umfasst, davon war ja auch schon die Rede, hochkanonische Literatur, ebenso wie Popliteratur, Kinder- und Jugendliteratur, ebenso wie Kriegsliteratur aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und man kann so etwas wie ein Faible für die Literatur der inneren Emigration beobachten. Und das hängt meiner Ansicht nach auch mit so einer Art von eigener Standortbestimmung zusammen. Also das sind im Grunde auch Autorinnen und Autoren, die verdeckt schreiben, die sich in einem unterdrückerischen Regime wehen und so. Und da finden sozusagen Identifikationen statt. Und die letzte Frage nach der Kanonpolitik, also ich weiß nicht, vielleicht gehe ich darauf noch mal ganz kurz ein. Gibt es einen rechten Kanon? Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, irgendwie ja und nein. Also was man beobachten kann, sind eher so Kanonisierungsbestrebungen, die im Grunde durch so eine Art von Doppelstrategie verfolgt werden. Also zum einen soll ein rechter Kanon zusammengefügt werden durch so eine Art von weltanschaulich motiviertes Framing, also indem man bereits kanonisierte Autoren von rechts liest. Oder aber, das ist eine andere Strategie, die ich auch interessant finde, ist, dass man bestimmte Autorinnen und Autoren, die man für marginalisiert wähnt, weil sie möglicherweise NS-affine Ansichten hatten oder wie auch immer, rehabilitiert und reaktualisiert. Ne, also wenn man sich irgendwie das Verlagsprogramm des Antaios anschaut, dann stellt man fest, dass gerade auch Nachkriegsautoren oder Autoren mit einer Art von revisionistischen Sicht auf die Geschichte eigentlich rehabilitiert und reaktualisiert werden sollen.
Gibt es da Beispiele für?
Ja, das sind Autoren wie Gerd Geiser, Werner Bergengrün, Jochen Klepper, ein Autor wie Friedrich Reck-Malletscheven. Da ist vor einigen Jahren auch sein Buch Bockelson, Geschichte eines Massenwahns, das er im Nationalsozialismus geschrieben hat, im Antaios Verlag wieder aufgelegt worden mit einem neuen Vorwort. Und da gibt es im Grunde auch sozusagen den Lektürehinweis, dass man das, was in diesem Buch steht, nicht auf den Nationalsozialismus, also man muss sagen, Reck-Malletscheven schreibt da im Grunde auch gegen den Nationalsozialismus an, ist aber selber eigentlich ein absoluter Antidemokrat, antiliberaler Schriftsteller. Und das wird dann sozusagen mit dem entsprechenden Lektürehinweis, also soll auf die Gegenwart bezogen werden, also so eine Art von Relektüre dieser in Anführungszeichen Klassiker der inneren Emigration.
Du hattest jetzt gesagt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Typen von Literatur, die von der neuen Rechten gelesen werden und propagiert und vereinnahmt werden. Das korrespondiert ja auch damit eben, dass es sehr unterschiedliche Zielgruppen sind, die da angesteuert werden. Und es korrespondiert auch mit unterschiedlichen Formaten der Vermittlung. Könntest du denn dafür was sagen? Weil ich weiß gar nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer das so im Einzelnen wissen. Also was es für Formate gibt, über die sich die neue Rechte artikuliert.
Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also man kann vielleicht sagen, dass die neue Rechte so eine Art von mediale Arbeitsteilung vornimmt, gerade zum Zweck dieser Zielgruppenmaximierung. Also das ist von Anfang an auch als metastrategisches Ziel formuliert worden von Kubitschek. Es geht darum, sozusagen auch emotionale Barrieren abzubauen, hin zum bürgerlichen Lager hin. Und inzwischen nutzt die neue Rechte eine breite Palette von Formaten und publikumsspezifischen Angeboten. Also darüber hatten wir schon kurz gesprochen. Also im Grunde zeigt sie, bietet sie eine ganze Alternative zum etablierten demokratischen Literatur- und Wissenschaftsbetrieb an. Also von Podcasts und YouTube-Sendungen über Literaturwettbewerbe bis hin zu Literaturmessen, Akademien, Online-Universitäten. Also es ist im Grunde institutionell so ziemlich alles dabei, was man für eine literarische Öffentlichkeit oder beziehungsweise eine literarische Gegenöffentlichkeit benötigt. Und ja, gezielt werden natürlich diese Formate auch genutzt, um Gruppen anzusprechen, die eigentlich keine Berührungspunkte mit dem Rechtsextremismus haben. Man kann zum Beispiel beobachten, dass insbesondere gegenüber Familien und bildungsbürgerlichen Kreisen so eine Art von Brückenbau vorgenommen wird. Also ein Beispiel hierfür ist das 2019 erschienene Buch Vorlesen von Ellen Kosica und Caroline Sommerfeld, in dem sie insgesamt 150 Bücher aus der Kinder- und Jugendliteratur, also von Astrid Lindgren über Harry Potter und so weiter empfehlen und auch den Hinweis geben, dass auf diesem Wege Kinder vor, ich zitiere, schlechter, schäbiger und schädlicher Lektüre geschützt werden soll. Und so etwas kann natürlich auch in den Ohren sogenannter besorgter bildungsbürgerlicher Eltern, die sich quasi lesende Kinder wünschen, resonieren.
Nee, das ist, glaube ich, interessant, weil es ja eben nicht nur um die Inhalte geht. Auf der einen Seite ist es natürlich das, ja, also sowas wie ein Kanon der Kinderliteratur, den man rehabilitieren will, vielleicht auch gegen Eingriffe durch sowas wie Sensitivity Reading, sondern es geht ja tatsächlich auch um die Praktiken, also die Praktik des Vorlesens. Und das wiederum ist, glaube ich, interessant, weil das ja sich auf eine Art gegen Leute mit an Leute richtet, die unter Modernisierungsüberforderung der unterschiedlichsten Art leiden und die irgendwie abzuholen, ne? Indem man sagt, ja, man will irgendwie Institutionen retten, die erodieren oder eben bestimmte Praktiken der Erziehung wiederbeleben und so weiter.
Dazu passt ja auch Kubitscheks Devise des Auswendiglernens bei Gedichten sehr gut.
Genau, und das natürlich auch verbunden ist mit so einer Institutionenkritik, weil man davon ausgeht, dass die schulische Erziehung das nicht mehr in dem Maße fördert und leistet. Du hast dich ja in spezifischer Weise auch mit esoterischer Kommunikation beschäftigt und esoterischen Schreibstrategien. Vielleicht kannst du erstmal erklären, was das genau ist und inwiefern das bei der neuen Rechten eine Rolle spielt.
Mit esoterischen Kommunikationsformen sind Äußerungsformen gemeint, die an die Öffentlichkeit gerichtet sind, gemeinverständlich erscheinen, aber eben einen verdeckten Hintersinn beinhalten, der sich an eine kleinere, exklusive Adressatenschaft richtet. Und der Clou esoterischen Kommunizierens besteht darin, dass die Adressatenspaltung, also die quasi intendiert ist, eigentlich nicht sichtbar wird und nur einigen Eingeweihten gegenwärtig. Also ein Ziel ist eigentlich, die wenigen von den vielen, die Spreu von den Weizen zu trennen und so eine gruppenstrukturierende Funktion zu gewährleisten. Ein wichtiger Punkt ist, dass also auch traditionell zielt esoterische Kommunikation auf die Förderung intellektuellen Nachwuchses, die eben über einen Text in einem bestimmten Denkstil geschult wird, da sozusagen durch den Nachweis der eigenen Lese- oder Interpretationskompetenz in den inneren Kreis aufgenommen wird. Und diese Praxis, und das ist unsere These, die wir entwickeln in dem Aufsatz, spielt nicht nur in der Kommunikation der neuen Rechten nach außen, sondern eben auch nach innen eine wichtige Rolle, weil sie eben zur Elite-Rekrutierung der neuen Rechten in den Dienst genommen wird. Also es geht darum, über diese Technik so etwas wie luzide Leser zu entdecken und auch einen bestimmten Denkstil zu schulen, Nachwuchs zu schulen.
Mich würde noch mal interessieren, ob du vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel für so eine esoterische Schreibweise oder einen esoterischen Text nennen könntest. Auch verbunden mit der Frage, dass das ja, wenn man davon ausgeht, es geht darum, eigentlich so eine In-Group gegen eine Out-Group abzugrenzen. Wie kann man das dann überhaupt aus wissenschaftlicher Perspektive oder als Außenstehende rekonstruieren?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es ist schwierig, weil sich im Grunde immer nur Spuren davon erhalten. Ne, also der springende Punkt ist ja, dass die Effekte esoterischer Kommunikationspraxis sich eigentlich gar nicht mehr so richtig nachweisen können, weil sie Anschlusshandlungen betreffen, die sich quasi jenseits der uns zugänglichen Medien abspielen. Also man müsste dann quasi auch zu diesen Akademien reisen und so diese Gespräche beobachten. Und insofern stoßen wir als Literaturwissenschaftlerinnen hier auch an unsere Grenzen und sind da auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen, auch auf empirische Untersuchungen und so weiter angewiesen. Aber man kann eben beobachten, dass es sozusagen so einen Trend zu diesen Mechanismen gibt, wenn man sich beispielsweise diese Lesewettbewerbe anschaut und sieht, dass da bestimmte junge Leserinnen und Leser attrahiert werden sollen und Kubitschek beispielsweise irgendwie so Lesarten prüft, ne, und sagt, das ist jetzt irgendwie richtig gelesen, das ist falsch gelesen, also sozusagen mit Lob und Kritik vorgeht, indem er diese Blogkommentare, die sich beispielsweise zu bestimmten Büchern finden, sich dazu verhält, also wie quasi ein Lehrer oder so.
Ja, man hat das gleiche Problem eigentlich wie immer, dass sich Lektüren eigentlich nur in Texten beobachten lassen und hier vielleicht auch die politische Bewertung von Lektüren eben in der Bewertung, in dem Fall durch den Interpretationsmeister Kubitschek, irgendwie beobachtbar wird.
Also ich kenne das außerdem auch noch natürlich aus dem Bereich der Blogbeiträge und so weiter und auch der Amazon-Rezensionen oder ja, also in Internetforen, wo dann teilweise Texte kommentiert werden und wo man dann schon sieht, es gibt auch einen Spaß daran, bestimmte Anspielungen zu verstehen oder Referenzen auch auf reale Personen oder sowas. Sowas fällt vielleicht auch unter das, was du untersuchst, Christina. Ja, dann danken wir dir ganz herzlich, Christina, für diese Einblicke. Es war sehr interessant, jetzt auch in den beiden Gesprächen zu sehen, einerseits eben wie Gegenwart seit 1989 im Medium der Literatur erzählt wird, inwiefern es dominante Erzählmuster gibt, auch im Bereich des Politischen, die man mithilfe der Literatur analysieren und beobachten kann, die auch von der Literatur kolportiert werden. Und andererseits, wie bestimmte Akteure diese Erzählmuster auch für sich nutzen, und zwar sowohl auf der Seite der Rezipierenden, des Feuilletons, aber auch auf der Seite der Autorinnen und Autoren und nicht zuletzt natürlich im Spektrum der neuen Rechten.
Sehr interessant fand ich die Betonung der Tatsache, dass es sehr schwer ist, von einer genuin rechten Poetik zu sprechen, und dass das Urteil im, sagen wir, etablierten Literaturbetrieb über Autoren wie Monika Maron oder Uwe Telkamp dann gefällt wird, wenn es wirkliche Berührungen gibt zwischen diesen Autoren und der neuen Rechten.
Genau, ich glaube, Steffen Martus hat ja eigentlich nochmal so ein ganz großes Plädoyer auch für die Deutungsoffenheit der Literatur formuliert. Aber natürlich mit der Feststellung, dass diese Deutungsoffenheit gerade in der Gegenwart immer seltener akzeptiert wird und dass eigentlich sehr stark versucht wird, auch Autorinnen und Autoren auf bestimmte Positionen festzulegen. Und das geht natürlich umso besser, wenn man zusätzliche Informationen hat. Oder vielleicht braucht man die sogar notwendig. Das heißt also die Information, in welchem Verlag publiziert man, was sagt man sonst noch so, vielleicht in journalistischen Beiträgen, in Talkshows und so weiter. Ja, mit welchen Buchhandlungen bewegt man sich, auf welchen Buchmessen. Man muss ja wirklich sagen, dass ja schon eben, man sieht sozusagen die Bedeutungsmacht der neuen Rechten auch darin, dass sie den Literaturbetrieb in gewisser Weise verdoppelt haben, ja, und damit eben auch dieses aus Steffen Martus problematische Bild der Gegenöffentlichkeit in gewisser Weise plausibel gemacht haben.
Ja, sie haben das plausibel gemacht und man muss wahrscheinlich auch sagen, dass es Fälle gibt, in denen man nicht ausschließen kann, dass dieses Urteil, das die neue Rechte über den etablierten Literaturbetrieb hat, durchaus eines ist, das man bedenken muss. Dass es schnelle Ausschlüsse gibt, die sich nicht auf Literatur beziehen, sondern eher auf Äußerungen, wie du sagst, in Talkshows, die sich eher beziehen auf das, was man Kontaktschuld nennt. Gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass dieses Bild von einem vollkommen intoleranten Mainstream, das die neue Rechte propagiert, so auch eine Verzerrung ist.
Ja, ich glaube, man kann vielleicht Steffen Martus, ich weiß nicht, ob er da so zustimmen würde, aber man kann ihn vielleicht auch so verstehen, dass man im Prinzip dieser Erzählung, dass es diesen intoleranten Mainstream gibt, auf den Leim geht, indem man diese Art der rigorosen Ausschlüsse betreibt. Also vielleicht ist das Buch wirklich als Plädoyer dafür zu verstehen, dass man nicht reflexhaft Zuordnungen vornimmt, sondern erstmal auch aus einer distanzierten Perspektive beobachtet, ja, wie werden bestimmte Entwicklungen beschrieben, wie werden Akteure beschrieben, wie werden Zusammenhänge plausibel gemacht und an welchen Stellen wird sehr schnell davon ausgegangen, dass ja, man von zwei Lagern sprechen kann, zwei Gruppen sprechen kann, wir gegen die, die Außenseiter, gegen die Etablierten und so weiter. Also, dass man eigentlich all diesen Mechanismen, und zwar dann tatsächlich auch erstmal, egal aus welcher Seite sie kommen oder mit welchen Intentionen, dass man dem gegenüber sehr vorsichtig sein sollte.
Ja, das würde ich auch sehen. Gleichzeitig kann man natürlich auch sehen, das sind Christinas Ausführungen gewesen, die ich besonders spannend fand. Das waren Ausführungen zu Kulturtechniken wie Vorlesen, vielleicht auch auswendig lernen, dass die neue Rechte ziemlich genau beobachtet, was heutzutage vielleicht fehlt, was vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Man kann da natürlich auch sehen, dass Äußerungen wie solche von Tino Chrupalla, der AfD-Vorsitzende, der dann fordert, es müssten mehr Gedichte in Schulen gelesen werden und auch eben auswendig gelernt werden, dann sich plötzlich als eigentlich propagandistische Fehlermeldung erweisen, wenn man sieht, dass Chrupalla gar nicht in der Lage ist, ein eigenes Gedicht, das ihm irgendwie gefällt, zu nennen, geschweige denn aufzusagen.
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen das, was ich meinte, dass man da sehr stark versucht, Leute, die mit bestimmten Formen der Modernisierung ein Problem haben an unterschiedlichen Stellen, die eigentlich einzusacken, indem man sagt, hier, wir können wieder zu guten Traditionen zurückkehren. Und das heißt ja eben gar nicht, dass alle diese Traditionen schlecht sind. Also natürlich ist Gedichte auswendig lernen auch was wir in der Schule gemacht haben, was ich auch emphatisch vertreten würde. Die Frage ist, glaube ich, immer mit was für politischen Positionen das dann amalgamiert wird und verbunden wird und assoziiert wird. Und das ist ja vielleicht das eigentlich problematisch und nicht die Frage, ob man Gedichte auswendig lernen gut heißt oder nicht. Gut, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung und wir werfen abschließend wie immer noch einen Blick ins Jetzt.
Der Blick ins Jetzt.
In seinem Buch hat Steffen Martus ja beobachtet, dass die Rhetorik des Antaios Verlags oft an ein Startup-Unternehmen erinnert. In Frankreich haben wir den Fall eines Mediengiganten, der Traditionsverlage, alteingesessene Zeitungen, Radiosender besitzt und die auf rechts dreht. Bei Fayard hat er gerade eine neue Verlagsleiterin installiert, wo jetzt etwa die Memoiren von Jordan Bardella erscheinen. Das ist der Rassemblement National-Vorsitzende. Ein Buch der ehemaligen Chefredakteurin von Russia Today oder auch das neue Buch von Eric Zemmour. Der wollte mal Präsident werden, jetzt plädiert er für einen Aufbruch, der jüdisch-christlich sein soll. Man hat es hier also mit dem Fall zu tun, dass nicht vom Rand her rechte Literatur und Kulturpolitik gemacht wird, sondern aus dem Mainstream, aus dem etablierten Verlagswesen heraus. Ob das in Deutschland auch möglich ist, wird sich zeigen. Frank Gotthardt, der Softwareunternehmer, finanziert ja Nius und in Österreich auch den Express. Allerdings hat man noch nicht gehört, dass er einen Verlag wie Fischer oder Surkamp kaufen will. Das war unsere heutige Folge von Literatur im Betrieb. Wenn sie euch gefallen hat, gebt uns ein Like, teilt die Folge und lasst uns eine Bewertung da.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Literatur im Betrieb ist ein Podcast der LMU München. Moderiert von Erika Tomalla und Mladen Gladitsch. Produziert von Pool Artists. Projektleitung Julia Tautz. Redaktion und Skript Erika Tomalla, Mladen Gladitsch und Julia Tautz. Sounddesign Benjamin Meyer. Cover Susanne Igelmann.